Deutschlandfunk. Das war der Tag.
Und am Mikrofon begrüßt Sie heute Jörg Münchenberg. Einen schönen guten Abend. Stück für Stück werden die Auflagen im Zuge der Corona-Pandemie auch hierzulande wieder gelockert. Doch bis zur Normalität, da ist es noch ein weiter Weg. Rückschritte und Rückschläge müssen wohl eingerechnet werden. Es ist derzeit also eher ein vorsichtiges Tasten, politisch wie wirtschaftlich. Einige große Unternehmen wie Volkswagen haben die Produktion jetzt wieder aufgenommen. Andere wie Lufthansa kämpfen dagegen ums Überleben. Am Ende wird auch hier der Staat rettend zur Seite springen müssen. Ein Thema dieser Sendung. Zudem berichten wir über die politische Einigung bei der Corona-App. Dazu auch ein Interview mit dem Rechts- und Datenschutzexperten Ulf Burmeier. Weiter ungewisse Aussichten für den Sommerurlaub. Der britische Premier Boris Johnson ist nach seiner Corona-Erkrankung zurück im Amt. Trotz Corona-Krise soll der Klimaschutz weiter ganz oben auf der politischen Agenda stehen. Das forderten heute viele zum Auftakt des Petersburger Klimadialogs. Und die globalen Militärausgaben sind das fünfte Jahr in Folge gewachsen. Das meldet das Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI. Wieder eine Neuerung im Zuge der Pandemie. Seit heute ist in fast allen Bundesländern das Tragen einer Schutzmaske verpflichtend, wenngleich die Ausgestaltung der neuen Regel von Bundesland zu Bundesland verschieden ist. Aber auch diese Maßnahme soll helfen, die Ausbreitung des Virus zu stoppen und somit auch weitere Lockerungen zu ermöglichen. Aber schon über das jetzige Zwischenstadium gibt es viel Streit und auch ein neues Gerichtsurteil. Volker Fintermann.
Die Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs könnte für eine neue Dynamik in der Frage der Lockerungen sorgen. Dem Grundsatz der Gleichbehandlung folgend haben die Richter die Beschränkung der Verkaufsflächen auf maximal 800 Quadratmeter als verfassungswidrig eingestuft und der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat bereits angekündigt, das entsprechend umzusetzen, auch wenn es sich bislang nur um einen Vorabbescheid handelt. Dabei haben Gerichte im Saarland und in Niedersachsen anders entschieden. Ohnehin waren nach der Kritik der Kanzlerin auch bislang wagemütige Länderchefs, wie etwa Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet, mit Blick auf den kommenden Donnerstag vorsichtiger geworden.
Also ich glaube, dass wir am Donnerstag keine neuen fundamentalen Entscheidungen haben werden, weil es war verabredet. Wir warten nach den ersten Maßnahmen jetzt mal 2 Wochen ab, wie sich die Infektionszahlen entwickeln.
Zumal die Kanzlerin Ende vergangener Woche fast unbemerkt angekündigt hatte, dass erst am 6. Mai über weitere Lockerungen gesprochen werden sollte, was Regierungssprecher Steffen Seibert heute als angemessene Frist verteidigte, um die Folgen der ersten Öffnungen abschätzen zu können.
Und das heißt, dieser 30. April kommt zu früh, um die Auswirkungen der Öffnungen, die ab dem 20. oder zum Teil sogar noch später erst gegriffen haben, zu beurteilen. Und für weitere Beschlüsse ist der 6. Mai also das richtige Datum. An diesem 30. April wird es wichtige vorbereitende Beratungen und sehr begrenzte Beschlüsse geben.
Etwa zu den Schulen, wo die Kultusminister am Mittwoch einen möglichen Plan für die weitere Öffnung vorlegen wollen. Oder auch zum Fußball, wo die Deutsche Fußballliga mit eigenen Plänen drängt. Und vielleicht auch zu den Kirchen, wo derzeit die Vorbereitungen laufen und über ein Dutzend Konzepte der Kirchen und Religionsgemeinschaften vorliegen.
Da ist man jetzt einen guten Schritt weitergekommen und das wird Grundlage sein für die nächsten Beschlüsse des Bund-Länder-Kreises,
sagt Sven Alter, Sprecher des Innenministeriums. Unterdessen gilt seit heute in den meisten Bundesländern im öffentlichen Nahverkehr und teilweise auch in den Geschäften die Pflicht zum Tragen sogenannter Community-Masken, also meist selbstgenähte bunte Mund-Nasen-Masken, die bei richtiger Handhabung zumindest die anderen Fahrgäste vor einer Tröpfchenattacke beim lauten Sprechen oder Husten verschonen können und die unter den wenigen Fahrgästen heute in Nordrhein-Westfalen auf verhaltene Zustimmung stoßen.
Es ist eine notwendige Sache. Ob es einem jetzt persönlich gefällt oder nicht, ist erst mal hinten angestellt.
Ich finde das super. Man kann zwar schlecht atmen damit, aber ich finde das super. Das hoffentlich halten sich alle da dran.
Ja, also ich akzeptiere das. Es ist vielleicht nicht der große Schutz, aber im Allgemeinen ist das in Ordnung. Aber ich finde es unangenehm.
Derweil ist bei der Corona-App, in die viel Hoffnung für die Nachverfolgung der Infektionsketten gelegt wird, weiterhin Geduld gefragt. Mit ihr sollen die Meldewege schneller funktionieren als das langwierige Hinterhertelefonieren der Mitarbeiter der Gesundheitsämter. Da gab es in den vergangenen Tagen einen heftigen Streit über den Ort der Datenspeicherung, ob zentral oder eben dezentral auf jedem einzelnen Smartphone, das nur dann informiert und aktiviert wird, wenn es tatsächlich einen Kontakt mit einem Infizierten gegeben hat. Dahinter stehen sowohl technisch-organisatorische, aber eben auch wichtige datenschutzrechtliche Fragen, bis hin zu der, wie weit die staatliche Überwachung der Bürger gehen darf.
Ich denke, die Neuorientierung, die der Gesundheitsminister und der Kanzleramtsminister am Wochenende vorgenommen haben, erhöht ganz klar die Chancen der Umsetzung. Und darauf kommt es an. Es kommt darauf an, dass es möglichst großes Vertrauen in diese App geben wird, damit möglichst viele Bürgerinnen und Bürger sie auch runterladen und benutzen. Und ich denke, dass das mit dieser dezentralen Lösung besser erreicht werden kann. Und deswegen war es richtig,
betonte Regierungssprecher Steffen Seibert. Ohnehin wird auch die App kein Allheilmittel sein. Denn technisch werden dafür Smartphones mit einer aktuellen Bluetooth-Technologie vorausgesetzt, die ganz bestimmt nicht alle Handynutzer in der Tasche haben. Frühestens Ende Mai könnte eine solche App jetzt zur Verfügung stehen. Derweil erklärte Kanzleramtsminister Helge Braun in einem heute bekannt gewordenen Schreiben an die Regierungsfraktionen, dass die Testkapazitäten in Deutschland auf über 800.000 pro Woche angestiegen seien. Das erlaube ein detailliertes Bild über den Pandemieverlauf und bilde damit eine Grundlage für die Bewertung von Szenarien der Lockerung bestehender Maßnahmen durch die Bundesregierung. Aber für eine Aufhebung der Kontaktbeschränkungen sei es wohl noch zu früh, betont der Kanzleramtsminister.
Aus Berlin berichtete Volker Finthammer. Nun also steht die politische Einigung für eine Corona-App mit dezentraler Speicherung. Wir haben es eben gehört. Ist das aber nach dem vorherigen Streit eine gute Lösung? Das habe ich vor der Sendung den Rechts- und Datenschutzexperten Ulf Burmeier gefragt.
Also ich denke, man muss festhalten, dass eine solche App auf jeden Fall aus der Perspektive der Privatsphäre kleine Vorteile bietet. Ich habe die Gefahren bei einer zentralen Speicherung auch eher für theoretisch gehalten, aber jedenfalls sind auch diese theoretischen Gefahren damit vom Tisch und das würde ich als einen Vorteil sehen. Kritisch kann man das möglicherweise aus der Perspektive der Bekämpfung der Corona-Epidemie sehen. Ich bin dafür wiederum kein Experte, aber es gibt schon ernstzunehmende Stimmen, dass eine dezentrale App deutlich weniger effizient sein wird beim Tracing von möglichen Kontakten.
Aber der Chaos Computer Club, der hat es ja ganz anders gesehen. Der hat eine zentrale Speicherung aus Datenschutzgründen abgelehnt. Aber da sagen Sie, das war letztlich übertrieben.
Ich würde sagen, das gab da ein theoretisches Szenario, dass Profile hätten gebildet werden können oder insbesondere sogenannte Social Graphs, ja, dass man also hätte nachvollziehen können, welche Menschen miteinander in Kontakt standen. Das ist im Kontext der Vorratsdatenspeicherung in der Tat ein großes Problem und deswegen habe ich persönlich auch die Vorratsdatenspeicherung immer sehr kritisch gesehen. Im Bereich des Corona-Tracings allerdings liegen die Dinge einfach tatsächlich sehr anders. Deswegen hätte ich diese Gefahr nicht als so gravierend angesehen. Meine persönliche Auffassung war, dass beide Systeme Vor- und Nachteile haben und dass wegen der wohl besseren Wirksamkeit eines zentralen Systems bei der Corona-Bekämpfung unter dem Strich ein solches System aus meiner Sicht vorzugswürdig gewesen wäre. Aber man muss klar sehen, die beiden IT-Konzerne Google und Apple, ja, die also die Mehrzahl der Smartphones mit ihren Betriebssystemen ausstatten, haben sich klar für eine dezentrale Lösung entschieden und damit haben sie letztlich auch der deutschen Bundesregierung den Weg gewiesen.
Das ist ein interessanter Punkt. Google und Apple, haben Sie gesagt, beide favorisieren die dezentrale Lösung. Und das heißt eben auch, dass die Regierung eigentlich hauptsächlich deshalb umgeschwenkt sei. Geben also die US-Hightech-Riesen jetzt hier politisch auch die Richtung vor?
Ja, das ist aus meiner Sicht das zentrale Problem, dass wir uns hier eben nicht mehr in einer demokratischen Entscheidungsfindung befinden, also nicht die demokratisch legitimierte Bundesregierung entscheidet, ob wir es mit einer zentralen App zu tun haben oder mit einer dezentralen, sondern amerikanische IT-Konzerne. Und in diesem Fall, glaube ich, ist das nicht so gravierend, weil beide Modelle Vor- und Nachteile haben. Aber abstrakt von diesem Einzelfall kann man sich schon die Frage stellen, ob das denn tatsächlich die Instanzen sind, die solche Entscheidungen treffen sollten.
Aber ist das nicht auch ein bisschen absurd, dass jetzt ausgerechnet der Ansatz auch von der Politik unterstützt wird, den Google und Apple wollen, zwei US-Konzerne, die ja nicht gerade als Vorreiter für den Datenschutz stehen und auf der anderen Seite wird jetzt für die Lösung argumentiert aus Datenschutzgründen?
Ja, das ist in der Tat interessant. Mich hat das auch sehr gewundert, dass sich die Skepsis vieler Expertinnen und Experten aus dem Bereich der Informatik zum Beispiel hier gegen zum Beispiel das Robert-Koch-Institut gerichtet hat und weniger gegen Google und Apple. Ich glaube, erklären lässt sich das zum Teil damit, dass die beiden IT-Konzerne ein relativ transparentes Verfahren an den Tag gelegt haben, was man so von dem PEP-PT-Konsortium, also dem Konsortium, wo das Robert-Koch-Institut, sagen wir mal, beteiligt war, so nicht sagen konnte. Ich glaube, die Transparenz hat hier eine große Rolle gespielt. Das machen die IT-Konzerne aus meiner Sicht sehr gut, weil sie mit offenen Karten spielen, weil sie offenlegen, wie sie sich das Contact Tracing vorstellen. Und das hätte sicherlich PEP-PT als, wie soll ich sagen, Vertreterin oder Vorkämpferin der zentralen Lösung in Deutschland deutlich besser machen können.
Mhm. Trotzdem gab es jetzt im Vorfeld eben doch ein ständiges Hin und Her. Es gab eben viele Argumente für und gegen die Lösungen, die da diskutiert worden sind, also zentral, dezentral. Wird das nicht vielleicht auch ein Stück weit die Akzeptanz dieser App beschädigen, auch wenn jetzt eben man sich auf eine Lösung geeinigt hat?
Ja, das ist auch meine große Sorge. Wie gesagt, ich halte den Streit zwischen den Systemen im Ergebnis für nicht so relevant, aber eins muss man sagen, durch dieses Hin und Her haben sicherlich viele Menschen ein diffuses Gefühl von Verunsicherung, ob diese Apps aus der Datenschutzperspektive vertretbar sind. Ich habe immer in dieser Debatte die Meinung vertreten, dass sich diese Apps jedenfalls datenschutzkonform umsetzen lassen. Ja, es hängt natürlich sehr von den Details ab, aber das ist jedenfalls grundsätzlich möglich und ich bedauere deswegen, dass diese Verunsicherung zustande gekommen ist und ich frage mich insbesondere, ob die geringfügigen Vorteile, die eine dezentrale Lösung möglicherweise aus der Privacy-Perspektive mit sich bringen, ob die tatsächlich diese Diskussion, auch diese sehr hitzige Diskussion, wert war. Aber ich denke, jetzt ist es an der Zeit, vielleicht nach vorne zu blicken, was man auch lernen kann aus dieser Diskussion um die App und auch um die beiden Schwester-Apps, die ja ebenfalls noch in der Debatte sind, die Datenspende-App, die schon veröffentlicht ist, und eine etwaige mögliche Quarantäne-App, die in der Diskussion ist. Was man da lernen kann, ist, dass es auf Bundesebene fehlt an einer zentralen Projektsteuerung für IT-Projekte. Ich würde mir sehr wünschen, dass der Bund hier möglichst schnell die Kompetenz aufbaut, auch komplexe IT-Projekte aus einer Hand wirklich abzuwickeln und zu steuern und dabei insbesondere auch auf moderne Technologien wie zum Beispiel Open Source zu achten. Ja, also Quelltext, offene Software. Da gibt es zurzeit auf Bundesebene, soweit ich das weiß, jedenfalls keine Stellen, die professionell in der Lage wären, solche Projekte aufzunehmen, zum Beispiel aus Internet-Communities und sie dann weiterzuentwickeln und für den Bund verfügbar zu machen. Und das wäre, glaube ich, eine ganz wichtige Lehre, die aus diesem App-Debakel zu ziehen ist. Wir brauchen hier bessere Strukturen auf Bundesebene, um professionelle Softwareprojekte zu managen.
Nun gibt es ja immerhin eine Digitalbeauftragte auch bei der Bundesregierung.
Ja, in der Tat. Dorothee Bär ist ja sogar beim Bundeskanzleramt angesiedelt. Ich will ihr nicht zu nahe treten, aber ich habe bislang jedenfalls in diesem Kontext der Corona-Apps nicht festgestellt, dass sie hier quasi die Zügel in der Hand gehalten hätte. Das Gleiche gilt auch für den Bundesgesundheitsminister. Und insofern muss man schon sagen, hier fehlt es aus meiner Sicht doch sehr an der Richtung, um solche Softwareprojekte tatsächlich zum Erfolg zu führen. Solch eine zentrale Richtung mit klaren Vorgaben, ja, insbesondere Schutz der Privatsphäre, Schutz auch anderer Grundrechte, hätte diese hitzige Diskussion hoffentlich vermeiden können und hätte damit deutlich mehr Vertrauen in der Bevölkerung gewinnen können für eine solche Corona-Tracing-App, die, und das sagen uns jedenfalls die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus der Medizin, die einfach einen wesentlichen Beitrag leisten kann, um diese Epidemie einzudämmen und damit andere Beschränkungen möglichst zu lockern.
Herr Burmeier, was tun, wenn jetzt nicht ausreichend Menschen diese App nutzen werden, wenn sie denn endlich mal auf dem Markt ist? Das heißt ja, es macht nur Sinn, wenn 60-70% der Bevölkerung sie nutzen. Erst dann kann man eben wirksam hier auch überwachen, wenn Corona-Fälle aufgetreten sind. Also was tun, wenn am Ende dieses Projekt scheitert?
Ich glaube, hier muss man jetzt einfach Überzeugungsarbeit leisten. Das Konzept von Google und Apple scheint mir grundsätzlich privacy-konform umsetzbar zu sein. Und hier würde ich die Bundesregierung auffordern, einfach alles daran zu setzen, die Menschen tatsächlich für ein freiwilliges Mitziehen zu gewinnen. Ich glaube, das ist ein bisschen eine Frage auch der Kultur. Wir gewöhnen uns in Mitteleuropa gerade daran, dass wir Masken tragen müssen, ja, einfach um andere Menschen vor einer Infektion zu schützen. Und ich glaube, genauso wie es immer selbstverständlicher wird, solche eine Maske zu tragen, so muss es eben eben selbstverständlich werden, sich durch die Installation einer Corona-App an diesem gemeinschaftlichen Projekt Corona-Bekämpfung, Epidemiebekämpfung zu beteiligen. Ja, das sollte hier kein hoheitlicher Druck ausgeübt werden, sondern ich glaube, das ist eher eine gesellschaftliche Frage, dass wir uns gegenseitig überzeugen. Und Voraussetzung dafür ist natürlich Vertrauen. Wie gesagt, da ist viel Vertrauen verspielt worden. Das wird die Bundesregierung aus meiner Sicht in den nächsten Wochen wieder gut zu machen haben.
Wobei noch eine abschließende Frage. Wäre eine Verpflichtung zur Nutzung dieser App durch das Grundgesetz abgesichert?
Ja, das ist eine sehr heikle Frage, weil sie von sehr vielen Rahmenbedingungen abhängt. Grundsätzlich mal wäre eine Verpflichtung zur Nutzung einer solchen App jedenfalls dann verfassungskonform umsetzbar, wenn es tatsächlich das einzige Mittel ist oder jedenfalls ein geeignetes und erforderliches Mittel und auch ein angemessenes Mittel, um andere Beschränkungen aufzuheben. Also einfach so einen solchen App-Zwang einzuführen, halte ich verfassungsrechtlich für sehr problematisch. Wenn aber tatsächlich so ein Zusammenhang besteht zwischen der Nutzung einer App und der Lockerung anderer Beschränkungen, dann halte ich das verfassungsrechtlich durchaus für denkbar. Und da weiß ich mich auch im Konsens mit anderen Vertreterinnen und Vertretern des Verfassungsrechts. Allerdings würde ich politisch immer formulieren, dass eine solche App freiwillig sein sollte und dass in einer freiheitlichen Gesellschaftsordnung für Vertrauen geworben werden sollte, statt mit Zwang zu operieren.
Die Einschätzung des Rechts- und Datenschutzexperten Ulf Burmeier. Für die Luftfahrtbranche sind es turbulente Zeiten. Die meisten Maschinen am Boden. Angesichts der globalen Reisewarnungen und Einreisebeschränkungen ist der Luftverkehr fast vollständig zum Erliegen gekommen. Das macht vielen Gesellschaften schwer zu schaffen und ohne Staatshilfen wird es wohl für die meisten keine Zukunft geben. Das gilt letztlich auch für den deutschen Branchenprimus, die Lufthansa. Bei Condor wiederum konnte man heute immerhin erst einmal wieder aufatmen. Thorsten Huhn.
Der Ferienflieger Condor erhält einen Kredit in Höhe von 550 Millionen Euro, der vom Bund und dem Land Hessen verbürgt wird. Die EU-Kommission hat diesen Kredit heute genehmigt. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, CDU, begründete die staatliche Unterstützung mit guten Aussichten für die Airline. Das Unternehmen sei in normalen Zeiten operativ gesund und profitabel gewesen und habe daher eine gute Zukunftsperspektive. Auch die Lufthansa erhält in der Corona-Krise Hilfen vom Staat. Ihr Finanzbedarf wird auf bis zu 10 Milliarden Euro geschätzt. Deutschlands größte Fluggesellschaft hatte vergangene Woche einen ersten Milliardenverlust ausgewiesen und erklärt, sich nicht mehr aus eigener Kraft retten zu können. Mit Verkehrsminister Andreas Scheuer, CSU, und Wirtschaftsminister Peter Altmaier, CDU, sprachen sich zwei Unionspolitiker heute dafür aus, auch im Falle massiver Hilfen den staatlichen Einfluss auf Unternehmensentscheidungen zu begrenzen. Auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder sagte, es sei wichtig, die Lufthansa zu retten, sie sei ein systemrelevantes Unternehmen. Auch er sprach sich dagegen aus, die Lufthansa zu verstaatlichen.
Informationen waren das von Thorsten Huhn. Wird es in diesem Jahr überhaupt eine Urlaubsreise geben? Das fragen sich derzeit viele, vor allem im Hinblick auf den nahenden Sommer. Aber die Politik, sie warnt vor überzogenen Erwartungen und stapelt eher tief, auch weil eben gar nicht abzuschätzen ist, wie sich die Lage weiterentwickelt. Zugleich geht es aber auch hier um wirtschaftliche Interessen und viele Arbeitsplätze. Kai Küstner.
Wohin soll die Reise diesen Sommer gehen? Und geht sie überhaupt irgendwohin? Fragen sich angesichts der Corona-Krise viele Deutsche. Der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung wagt zwar keine Vorhersage, den Griechenland-, Algarve- oder Mallorca-Urlaub betreffend, hat zumindest aber die Hoffnung, dass sich der deutsche Bewegungsradius nicht auf den eigenen Balkon oder den Vorgarten beschränken wird.
Ich glaube, dass ein Urlaub eher regional dieses Jahr möglich sein wird und deshalb glaube ich auch, dass wir hier stärker auch dieses Jahr in Deutschland Urlaub machen werden. Und wie gesagt, es gibt genügend schöne Urlaubsziele hier in Deutschland.
Sagt Thomas Barreis wörtlich, der keinen wirklichen Grund dafür sieht, warum das mit dem Sommerurlaub im eigenen Land nicht klappen sollte. Schließlich finde ja in diesen Tagen bereits eine vorsichtige Öffnung statt.
Ich glaube, dass im Sommer es durchaus problemlos möglich sein kann, dass man die Ferienwohnungen, Ferienhäuser, die entsprechend ja auch dann auch sicherstellen, dass man jetzt nicht große Menschenansammlungen hat, dass die auch dann auch aufgemacht werden können, bevor vermietet werden können.
Der CDU-Politiker Barreis findet, dass auch bei Hotels ein schrittweises Öffnen notwendig sei. Natürlich unter Einhaltung der Sicherheitsstandards.
Und deshalb glaube ich auch, dass beispielsweise ein Nebeneinanderliegen, so Handtuch an Handtuch am Nordseestrand nicht machbar sein und beispielsweise auch so in solchen Bereichen wie jetzt Freizeitparks oder auch bei der Besichtigung von Neuschwanstein, also bei solchen herausragenden Reisezielen muss einfach auch ein Konzept erstellt werden mit den Beteiligten vor Ort.
Kein Geheimnis ist, dass sich EU-Länder wie Griechenland, Spanien oder Italien wünschen, dass Touristen auch bald wieder zu ihnen kommen können. Doch ob und wann das der Fall sein wird, ist unklar. Das Auswärtige Amt jedenfalls dämpfte heute vorerst jegliche Erwartungen. Es könne seine zunächst bis 3. Mai geltende Reisewarnung demnächst aufheben. Außenminister Heiko Maas hatte bereits vergangene Woche Sätze gesagt, die bei der Reisewirtschaft nicht gut ankamen.
Eine normale Urlaubssaison mit vollen Strandbars und vollen Berghütten wird es diesen Sommer nicht geben können. Das wäre nicht zu verantworten.
Vor einem Abgesang auf den Sommerurlaub warnte auf diese Maßsätze hin die Tourismuswirtschaft. Jedenfalls drängt die Bundesregierung nun darauf, EU-weit geltende Regeln festzulegen, unter welchen Bedingungen Reisen ins Ausland wieder möglich sein könnten.
Wir wollen hier Gesundheitsstandards definieren, brauchen hier, glaube ich, auch Möglichkeiten, dass an Flughäfen, aber auch in Restaurants, Hotels oder an gewissen Reisezielen auch dann Sicherheitsmaßnahmen vorgenommen werden kann, Abstand gehalten werden kann.
Noch aber ist man in der EU nicht so weit. Was übrigens auch für den Versuch gilt, die Folgen der Corona-Pandemie für die Tourismuswirtschaft abzumildern. Deutschland und zahlreiche andere EU-Staaten wünschen sich, abgesagte Reisen auch mit Gutscheinen ausgleichen zu können, um Veranstalter vor einem Abgleiten in die Zahlungsunfähigkeit zu bewahren. Leider kommt der Abstimmungsprozess innerhalb der EU nicht richtig voran, heißt es nun von Seiten der Bundesregierung. Dabei sei die wirtschaftliche Lage der Branche in vielen Bereichen katastrophal.
Der Bericht war das von Kai Küstner. Es klingt wie aus einer anderen Zeit und ist doch nur ein paar Monate her. Noch im vergangenen Jahr standen die Fridays for Future-Demonstrationen und der Kampf für mehr Klimaschutz ganz oben auf der Agenda. Jetzt dreht sich eigentlich alles nur noch um Corona. Zugleich aber könnte die Krise doch auch genutzt werden, fordern Optimisten für den Umbau der Volkswirtschaften in Richtung mehr Klimaschutz. Thema auch beim Petersburger Klimadialog, der heute begonnen hat. Markus Pindor.
Die Konjunkturprogramme infolge der Corona-Pandemie müssten so gestaltet werden, dass sie Arbeitsplätze, Innovation und Klimaschutz zugleich voranbrächten, so Bundesumweltministerin Schulze, SPD, zum Auftakt des Petersberger Klimadialogs. Der Klimawandel existiere weiter, auch wenn die Corona-Krise derzeit alle Aufmerksamkeit auf sich ziehe. Klima- und Umweltschutz würden aber nach Corona als Treibmittel für Wirtschaft, Innovation und Beschäftigung gebraucht.
Beispiel ist: Kurbeln wir mit staatlichem Geld die Nachfrage nach fossilen Verbrennungsmotoren an, die danach noch 10, 15 Jahre auf unseren Straßen fahren? Oder wagen wir eben jetzt das Update und investieren in neue Mobilität, in emissionsfreie Fahrzeuge, in die entsprechende Ladeinfrastruktur?
Auch die Wirtschaft positioniert sich frühzeitig. Vor den internationalen Klimagesprächen verlangten mehr als 60 Unternehmen gemeinsam, Konjunktur- und Investitionsprogramme systematisch klimafreundlich auszurichten, darunter Konzerne wie ThyssenKrupp und Bayer. Greenpeace-Geschäftsführer Kaiser begrüßte die Initiative der Industriekonzerne. Er forderte Bundeskanzlerin Merkel auf, sich jetzt klar hinter den Green Deal der EU zu stellen.
Grundsätzlich halte ich das für ein starkes Signal am Tag Petersberger Klimadialogs. Und diese Unternehmen geben ja gerade der Kanzlerin einen klaren Auftrag mit, sich jetzt auch auf der europäischen Ebene für klare Verschärfungen der Klimaziele einzusetzen. Denn eines ist klar: Wenn wir so weitermachen wie bisher, werden die Folgen des globalen Klimawandels bei uns mit Dürren, sterbenden Wäldern, ausfallenden Ernten noch viel verheerender ausfallen, als das jetzt schon zutage tritt.
Der stellvertretende Vorsitzende der CDU-CSU-Bundestagsfraktion Nüßlein erklärte, es sei sinnvoll, zur wirtschaftlichen Erholung nach der Corona-Krise auch auf Investitionen in nachhaltige Strukturen und innovative Technologien zu setzen. Gleichzeitig wies er darauf hin, dass Klimaschutz so umgesetzt werden müsse, dass er die wirtschaftliche Erholung unterstütze und nicht erschwere. Zugeschaltet aus London im Petersberger Klimadialog der Wirtschaftswissenschaftler Nicholas Stern. Er wies darauf hin, dass eine scharfe Rezession auf die Welt zukomme. Damit daraus keine langanhaltende wirtschaftliche Depression wie in den 30er Jahren werde, sei es wichtig, zunächst in Sparten zu investieren, die Beschäftigung generierten. Der öffentliche Sektor könne diese Investitionen nicht allein tragen.
As we think about this, of course,
Wir müssen anerkennen, dass private Investitionen diese Entwicklung antreiben müssen. Das heißt, wir müssen klare politische Signale setzen. Wir müssen uns auf null CO2-Emissionen bis 2050 verpflichten, so wie das bereits 70 Länder weltweit getan haben. Das ist die Richtung, in die wir gehen müssen. Der Petersberger Dialog, der erstmals als Videokonferenz stattfand, soll in der Corona-Krise den Klimaschutz wieder nach vorn auf die politische Agenda bringen. Dabei geht es besonders um die im Pariser Klimaabkommen vorgesehenen Emissionsziele. Für den morgigen Konferenzabschluss sind Reden von Bundeskanzlerin Merkel und UN-Generalsekretär Guterres vorgesehen.
Markus Pindor war das über den Petersberger Klimadialog. Und jetzt um 23.34 Uhr weitere Meldungen in Kurzform. China hat die nicht zuletzt von der EU erhobenen Vorwürfe über Desinformation in der Corona-Krise zurückgewiesen. Axel Dorloff.
China lehne jegliche Form von Falschinformationen ab und verbreite auch keine, sagte der Sprecher des Außenministeriums Gang Shuang heute in Peking. Ganz im Gegenteil, die Volksrepublik sei in der Corona-Krise ein Opfer von Falschinformationen und kein Initiator. Zuvor hat es aus verschiedenen Richtungen heftige Vorwürfe an China gegeben. Sowohl die EU-Regierungen als auch die G7-Staaten hatten sich mit dem Thema Desinformation in der Corona-Krise beschäftigt und dabei vor allem China und Russland kritisiert. Es gäbe Hinweise auf eine gezielte Desinformationskampagne Chinas, besonders über die sozialen Medien, heißt es in einem Bericht der EU. So versuche das Land, die Entstehungsgeschichte der Corona-Pandemie umzuschreiben und dabei Verfehlungen Chinas auszublenden. China versucht offenbar auch, mit Hilfe gezielter Kontaktaufnahme zu deutschen Ministeriumsmitarbeitern die eigene Propaganda zum Ursprung der Corona-Pandemie zu verbreiten. Laut einem Bericht der Welt am Sonntag hatte das Bundesinnenministerium bestätigt, Kenntnis davon zu haben. Auch mit den USA liegt China seit Wochen im Streit. Die USA werfen China vor, in der Reaktion auf den Ausbruch des Coronavirus internationale Regeln missachtet und zu spät Alarm geschlagen zu haben. Zudem hatte US-Präsident Trump wiederholt behauptet, das Virus stamme aus einem Labor in Wuhan und sei möglicherweise wissentlich verbreitet worden. China spricht diesbezüglich von haltlosen Verschwörungstheorien.
Die Bundeswehr hat heute weitere Schutzmasken nach Deutschland eingeflogen. Barbara Brähler.
Am Flughafen Leipzig-Halle ist eine weitere Lieferung mit über 10 Millionen Schutzmasken aus China eingetroffen. Es ist bereits die zweite Maschine innerhalb der letzten 24 Stunden, die Masken nach Deutschland liefert. Transportiert wurden sie mit dem weltgrößten Frachtflugzeug, der Antonov 225. Der Transport ist Teil der Amtshilfe der Bundeswehr in der Corona-Krise. Grund auch für Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer, bei der Ankunft des Frachtfliegers vor Ort zu sein. Sie sei froh, dass die Soldatinnen und Soldaten in dieser Zeit helfen können und es auch eine sehr gute Zusammenarbeit zwischen zivilen und Bundeswehrkräften gebe. Die heute gelieferten Masken werden nun an einzelne Bundesländer verteilt. Wer sie dann bekommt, entscheiden die jeweiligen Gesundheitsministerien. Laut Kramp-Karrenbauer wird mit Stichproben sowohl vor dem Abflug in China als auch in Deutschland kontrolliert, ob die Masken funktionstüchtig sind. Insgesamt werden über die Luftbrücke 25 Millionen Masken aus China angeliefert. Die nächste Maschine wird am Mittwoch in Leipzig erwartet.
In Hongkong gibt es neue Proteste der Demokratiebewegung. Steffen Wurzel.
Die politische Stimmung in Hongkong ist enorm aufgeheizt, obwohl die autonom regierte Stadt genauso vom Coronavirus gelähmt ist wie andere Teile der Welt auch. Die Proteste am Wochenende gehörten zu den größten, die die chinesische Sonderverwaltungsregion erlebt hat seit Beginn der Coronavirus-Krise. Die Demonstranten forderten erneut demokratische Reformen in der eigentlich autonom regierten Stadt, außerdem eine unabhängige Untersuchung umstrittener Polizeieinsätze. Der politische Druck auf die pro-demokratische Bewegung Hongkongs hat zuletzt deutlich zugenommen. Seit die Polizei vor rund 10 Tagen 15 hochrangige Demokratieaktivisten festgenommen hat, fühlen sich Regierungskritiker provoziert von Chinas kommunistischer Führung und der ihr unterstehenden Regierungschefin Carrie Lam. Zu den am 18. Festgenommenen zählt der einflussreiche Zeitungsverleger Jimmy Lai und der frühere demokratische Spitzenpolitiker Martin Lee. Beide gelten als eine Art Überväter der Demokratiebewegung Hongkongs. Aus Sicht von Aktivisten nutzt Chinas Staats- und Parteiführung die weltweite Corona-Pandemie aus, um ihren Einfluss in Hongkong weiter auszubauen. Das Ganze relativ unbemerkt von der Weltöffentlichkeit.
Und Konrad Busen hat die Zusammenfassung von der Frankfurter Börse.
Der Chemiekonzern Bayer hat mit seinen Geschäftszahlen zum ersten Quartal die Marktschätzungen übertroffen. Der Aktienkurs ist daraufhin um knapp 6% gestiegen. Fast 13% auf einen Kurs von 6,14 Euro ging es für den Aktienkurs der Deutschen Bank nach oben. Auch hier fiel der Zwischenbericht zum ersten Quartal deutlich besser aus, als an der Börse geschätzt worden war. Aber noch mehr spricht für Banken. Wenn an diesem Donnerstag der Rat der Europäischen Zentralbank tagt, dann dürften die Notenbanker beschließen, den Geschäftsbanken die Kreditvergabe noch einmal leichter zu machen. Die EZB könnte etwa den sogenannten Strafzins großzügiger gestalten. Oder sie könnte im Zusammenhang mit der EU-Kommission beschließen, dass die Risiken von Staatsanleihen in den Bilanzen der Banken weniger streng bewertet werden. Ob die EZB auch nochmal weitere Anleihekäufe oder Käufe von weiteren Wertpapieren beschließt, da sind sich die Leute an der Börse nicht ganz so sicher. Immerhin, die Bank von Japan, also die japanische Notenbank, hat an diesem Montag verkündet, die Käufe von Staatsanleihen und von Unternehmensanleihen noch einmal auszuweiten. Es gibt nun nach oben kein Limit mehr für diese Käufe. Aktien hat das alles beflügelt. Der DAX steigt um 3% auf 10.660 Punkte. Ein paar Inflationsängstliche aber ruft die großzügige Notenbankpolitik schon auch auf den Plan. Gold, die sogenannte Anti-Inflationswährung, kostet zum ersten Mal überhaupt mehr als 1.600 Euro.
Und der Blick auf die Uhr, 23.40 Uhr. Mehrere Wochen lang musste der britische Premier Boris Johnson seine Amtsgeschäfte ruhen lassen. Corona hatte Johnson sogar auf die Intensivstation gezwungen. Jetzt also ist der Premier wieder genesen und zurück im Amt. Zu tun gibt es jede Menge, denn gerade das Corona-Krisenmanagement der Regierung steht mächtig in der Kritik. Aus London, Friedbert Macher.
Tag 1 nach seiner schweren Krankheit. Premierminister Boris Johnson entschied sich gleich für einen öffentlichen Auftritt in der Downing Street am Vormittag. Vom Redepult hielt er eine knapp 10-minütige Ansprache. Deren Botschaft lautete: Wir müssen den nationalen Lockdown aufrechterhalten. Der Scheitelpunkt der Ansteckungen ist erst einmal überschritten, aber für Lockerungen sei es zu früh.
It is also the moment of maximum risk.
Das ist jetzt der Moment mit dem höchsten Risiko. Viele fragen aber schon, ob jetzt die Zeit gekommen ist, die sozialen Abstandsregeln zu lockern. Am Samstag war die Marke von 20.000 Toten im Vereinigten Königreich überschritten worden. Johnson will erkennbar vorsichtig auftreten, nachdem in seiner Partei und im ganzen Land die Öffnungsdiskussion längst begonnen hat. Dem Sozialprodukt des Landes droht immerhin ein Einbruch von 35%. Es könnte 3 Jahre dauern, das wieder aufzuholen, heißt es. Aber der Premierminister, der selbst hätte auf der Intensivstation sterben können, warnt.
I refuse to throw away all the effort and the sacrifice.
Ich will nicht all das wegwerfen, was wir durch unsere Opfer erreicht haben. Dann riskieren wir eine zweite Ansteckungswelle und den Verlust vieler Menschenleben.
And to risk a second major outbreak and huge loss of life.
Johnson steht unter dem Druck der Wirtschaft, aber auch der Opposition. In zumindest einigen Krankenhäusern und Altenheimen fehlt es an Schutzkleidung für Ärzte und Pfleger. Die Kapazitäten, auf Corona hin zu testen, sind bei Weitem immer noch nicht auf dem gewünschten Niveau, bemängelt die Labour-Politikerin Rosina Allen-Khan.
We did enter into lockdown too late.
Wir haben den Lockdown zu spät verhängt. Es fehlt an Schutzkleidung und wir haben uns sozial nicht so schnell isoliert wie andere Länder. Wir testen nicht genug und verfolgen Ansteckungen nicht ausreichend.
And we haven't rolled out mass testing and contact tracing.
2/3 der britischen Bevölkerung sind einer Umfrage zufolge der Meinung, dass der Lockdown zu spät kam. Aber deswegen haben die Briten nicht den Stab über Boris Johnson gebrochen. 51% haben Vertrauen in die Regierung, 30 nicht. Der Rest ist unentschieden. Johnson versprach heute mehr Transparenz. Er will zum Beispiel, dass die Namen der Mitglieder des wissenschaftlichen Beratungsgremiums nicht mehr geheim gehalten werden. Die Bevölkerung soll alle Entscheidungen der Regierung nachvollziehen können. Dass auf Johnson im Moment die Hoffnungen ruhen, das machte indirekt auch Schottlands erste Ministerin Nicola Sturgeon deutlich. Dem britischen Premierminister bot sie die Kooperation an. Wir sind eins und in dem Willen geeint, das Virus zu besiegen. Die letzten Wochen stand Boris Johnson eher außerhalb der Kritik, alleine schon, weil er im Krankenhaus war. Vor allem sein Gesundheitsminister Matt Hancock musste sich den kritischen Fragen stellen. Jetzt ist der Regierungschef zurück und damit derjenige, der für die Bekämpfung der Corona-Epidemie wieder die volle Verantwortung übernimmt.
Friedrich Meurer über die Rückkehr von Boris Johnson in Downing Street No. 10. Weltweit haben die Militärausgaben 2019 einen neuen Höchstwert erreicht. Dass die deutschen Ausgaben unter den Spitzenländern prozentual am stärksten gewachsen sind, das sorgt für Kritik. Einsamer Spitzenreiter, muss man aber auch sagen, bei den Ausgaben bleiben die USA. Klaus Remme hat die Einzelheiten.
Ein Blick auf die 15 Länder, die weltweit am meisten für Verteidigung ausgeben, zeigt, es sind dieselben Länder, doch die Rangliste hat sich verändert. Zusammen stehen sie für 81% der weltweiten Militärausgaben von insgesamt 1,917 Billionen Dollar, ein Plus von 3,6% und ein Anstieg so stark wie seit 10 Jahren nicht mehr. Die Amerikaner führen nach wie vor mit großem Abstand. Hier stehen 732 Milliarden Dollar, ein Jahresplus von 5,3% zu Buche. Es folgen China, Indien, Russland und Saudi-Arabien. Alexander Graf Lambsdorff, stellvertretender Fraktionschef der FDP.
Die Großen dominieren das Spielfeld ganz eindeutig. Wie klein Deutschland ist, sieht man vielleicht daran, dass alleine der Anstieg des amerikanischen Verteidigungshaushalts so groß ist wie unser gesamter Etat, den wir für die Bundeswehr aufwenden.
Doch so unbedeutend wirken die deutschen Verteidigungsausgaben allenfalls im Vergleich mit den Amerikanern. Insbesondere die Steigerung im Jahresvergleich ist auffallend. Mit 10% sind die deutschen Ausgaben so stark gestiegen wie in keinem der anderen 14 Länder. In der Rangliste steigt Deutschland nach der Stockholmer Statistik mit 49,3 Milliarden Dollar um 2 Positionen auf Platz 7. Bedrückend, aber nicht überraschend, so urteilt die abrüstungspolitische Sprecherin der Grünen, Katja Keul. Verlorenes Geld, meint der sicherheitspolitische Sprecher der Linksfraktion, Alexander Neu.
Auch in Deutschland 10% mehr bedeutet, dass die sogenannte Kultur der Zurückhaltung schon lange aufgegeben wurde, operativ aufgegeben wurde. Faktisch wird sie immer noch gerne nach außen hin verkauft, aber es ist nicht mehr der Fall. Deutschland ist einer der führenden militärischen Mächte, zumindest was die Ausgaben anbetrifft, mit über 50 Milliarden und einer Steigerung von 10%.
Die SPD verteidigt den starken Anstieg im vergangenen Jahr. Fritz Felgentreu, der verteidigungspolitische Sprecher der Fraktion zum Deutschlandfunk.
Wir hatten in der Koalition vereinbart, dass wir bis zum Jahr 2023 eine NATO-Quote von 1,5% des Bruttoinlandsprodukts erreichen wollten. Wir haben eine kleine Armee, eine im historischen Vergleich wirklich sehr schlanke Bundeswehr mit unter 200.000 Soldatinnen und Soldaten. Aber die sollten wenigstens so ausgestattet sein, dass sie dann das, wofür sie aufgestellt worden ist, auch wirklich bewältigen können.
Zieht man die Zeitspanne weiter auf, so zeigen sich andere Trends. Im Vergleich zu 2010 sieht man bei den USA ein Minus von 15%. Gleiches gilt auch für Großbritannien. Die mit Abstand größte Steigerung wird so mit 85% für China verzeichnet. All diese Daten wurden natürlich vor der Corona-Krise erhoben. Die Friedensforscher in Schweden gehen deshalb von einem vorläufigen Höchstpunkt der weltweiten Ausgaben aus. Sie glauben an entsprechende Auswirkungen durch die staatliche Bekämpfung einer weltweiten Wirtschaftsrezession.
Klaus Remme war das über die globalen Militärausgaben 2019. Und damit kommen wir zu unserem Podcast Alltag einer Pandemie, Folge 24 mittlerweile. Nachfolgend hören Sie einen Auszug eines Gesprächs zwischen Katrin Heise und Markus Jogast. Er ist Heimleiter von 2 Pflegeheimen nahe Offenburg.
Also wir sind natürlich in einer Daueranspannung, weil natürlich die ganze Organisation darauf ausgerichtet ist, jetzt im Moment eine Infektion der Bewohner zu vermeiden.
Ich stelle mir das immer so vor, wenn ich die Nachrichten sehe und dann so Zahlen höre aus Pflegeheimen. Mhm. Also das schockiert mich ja schon. Ja. Ich könnte mir vorstellen, wenn ich wie Sie ein Pflegeheim leite, dann würde ich da wie so ein Kaninchen auf die Schlange starren. Also das ist, oder?
Ja, das ist das, was ich ja auch sage. Wir haben ja vorher schon keine traumhaften Zustände in der Pflege in der Bundesrepublik gehabt. Und natürlich sind wir jetzt unter einem enormen Druck. Und dieser Druck ist nicht erst dann da, wenn ein Ausbruch da ist, sondern dieser Druck ist auch schon vorher da. Mach keinen Fehler, überleg dir gut, was du tust. Und das ist so, wir starren wie ein Kaninchen auf die Schlange. Sie sagen das ganz treffend, ja. Wie weit kommen wir durch? Wir, also ich als Geschäftsführer und meine Einrichtungsleitung, wir sind natürlich verantwortlich dafür, dass wir alles unternehmen, um die Bewohner vor Schäden zu bewahren. Wir hatten schon 2 positive Fälle bei Mitarbeitern, die sich dann auch gar nicht so richtig erklären konnten, wo sie das her hatten. Letztlich gibt es keine endgültige Gewissheit. Mhm. Ja. dass man das vermeiden kann. Aber wir müssen lernen, mit dem Risiko zu leben. Und wir müssen natürlich auch lernen, welche Maßnahmen wir treffen können, damit die Bewohner trotzdem die Möglichkeit haben, in Kontakt mit ihren Angehörigen zu kommen, aber ohne, dass ich eine allzu große Gefahr eingehe. Und deswegen sage ich, das ist einfach eine Lernkurve, die wir dadurch laufen.
Ein ständiges Ausprobieren, ne?
Ja, es ist Ausprobieren und auch sehen, wie weit kann man gehen.
Jetzt haben Sie gesagt, wir müssen und wollen sowieso immer Schaden von unseren Bewohnern, Bewohnerinnen abhalten. Jetzt gibt es ja auch seelischen Schaden.
Genau.
Also wenn man eigentlich darauf auch angewiesen ist, mal ab und zu geknuddelt zu werden oder umarmt zu werden, und dann wird man das nicht mehr. Das ist ja auch ein Schaden.
Genau.
Das müssen Ihre Pflegenden ja abwägen. Wo ist der Schaden größer, oder?
Ja, also ich meine, das ist natürlich eine Abwägung, die man jetzt im Moment treffen muss. Und es ist auch so, ich sage immer für den Einzelnen, das ist jetzt halt auch das Problem, wir leben hier in einer Gemeinschaft. Da gibt es natürlich einen Schaden für den Einzelnen, aber es gibt halt auch einen Schaden, der bei anderen auftreten kann. Ich versuche das immer auch den Angehörigen zu erklären, weil die oft sehr, wie soll ich sagen, auf den einzelnen Fall gucken. Aber wir müssen natürlich sehen, wenn ein Bewohner bei uns infiziert wird, hat es ja Konsequenzen für alle anderen. Ich glaube, es ist im Moment jetzt auch nicht die Zeit für, ich sag's jetzt mal so, kleinkarierte Korinthenkackerei, sondern es ist einfach die Zeit, Verantwortung und Haltung zu übernehmen und zu gucken, welches Risiko ist jetzt in diesem Einzelfall da und wie kann ich mit diesem Risiko umgehen?
Unser Podcast Alltag einer Pandemie und das ganze Gespräch können Sie auf deutschlandfunk.de hören oder überall, wo es Podcasts gibt. Im sogenannten Sommermärchenprozess in der Schweiz gegen drei frühere DFB-Funktionäre und einen ehemaligen FIFA-Funktionär tritt heute die Verjährung ein. Damit wird das zuletzt wegen der Corona-Krise unterbrochene Gerichtsverfahren ohne Urteil zu Ende gehen. Dietrich Karl-Meurer.
Es ist ein Debakel für die Schweizer Justiz. 5 Jahre schleppten sich die Ermittlungen hin. Letzten Sommer erfolgte die Anklage. Erst 7 Wochen vor der Verjährung heute begann schließlich Anfang März der Prozess, der wegen der Coronavirus-Pandemie ausgesetzt werden musste. Letztlich wurde nicht eine Minute verhandelt. Trotzdem, die Schweizer Bundesanwaltschaft sieht bei sich kein Versäumnis. Schriftlich erklärte sie:
Mit der Anklageerhebung am 5. August 2019 im Zusammenhang mit dem Deutschen Fußballbund hat die Bundesanwaltschaft ihre Aufgabe als Untersuchungsbehörde erfüllt und das Vorverfahren zum Abschluss gebracht. Dass die Anklage in der Folge unter anderem aufgrund der Corona-Pandemie keiner sachrichterlichen Beurteilung mehr unterzogen werden konnte, bedauert die Bundesanwaltschaft.
Im Mittelpunkt des Verfahrens eine dubiose Zahlung in Höhe von 6,7 Millionen Euro. Das Geld floss vor der Fußball-WM 2006 in Deutschland vom Deutschen Fußballbund an den Weltverband FIFA und weiter auf ein Privatkonto. Deklariert war es als Beitrag für eine WM-Gala, die jedoch nie stattfand. Die gleiche Summe wanderte bereits 2002 vom inzwischen verstorbenen Adidas-Besitzer Robert-Louis Dreyfus über den Chef des Organisationskomitees der WM Franz Beckenbauer an den damaligen FIFA-Vizepräsidenten Mohammed bin Hammam aus Katar. Angeklagt wegen Betrugs bzw. Beihilfe die beiden Ex-DFB-Präsidenten Theo Zwanziger und Wolfgang Niersbach, der ehemalige DFB-Generalsekretär Horst R. Schmidt und der frühere FIFA-Generalsekretär Urs Lindsey. Der Vorwurf, die vier hätten den wahren Zweck der Millionenzahlung verschleiert. Die Angeklagten haben alles stets bestritten. Die Verjährung heute bedeutet für den Prozess das Aus. Bert Lugendbühl, der Verteidiger von Theo Zwanziger, sagt, das sei gleichermaßen gut und schlecht.
Weil mein Mandant überzeugt ist und zu Recht überzeugt ist, dass er sich strafrechtlich nichts hat zu Schulden kommen lassen und ihm wird die Möglichkeit genommen, durch die verschiedenen Verfahrensfehler, namentlich der Bundesanwaltschaft, dass er einen Freispruch erwirken kann.
Nun will Theo Zwanziger ebenso wie Wolfgang Niersbach eine Entschädigung einfordern für Verteidigungskosten und so weiter, erklärt Anwalt Beat Lugenbühl.
Wir werden diese Ansprüche geltend machen.
Beobachter sind vom Ablauf der Ermittlungen und des Verfahrens massiv enttäuscht. Der Antikorruptions- und Strafrechtsexperte Marc Piet aus Basel etwa hält das Ganze für unendlich peinlich.
Am Anfang hatte man ja die Vorstellung, dass diese belegte Zahlung von Beckenbauer an Bin Hammam eigentlich eine Bestechungszahlung ist, um Stimmen zu kaufen. Das war die relativ naheliegende Ausgangslage. Die Zahlung ist erwiesen. Man hat nicht herausgefunden, wozu sie diente. Und hat zum Schluss die Statisten vor Gericht gestellt.
Trotz verwertbarer Beweise falle nun alles unter den Tisch, sagt Marc Piet. Eine Aufarbeitung sei nun maximal von den Medien zu erwarten.
Der Bericht von Dietrich Karl-Meurer war das. Ja, und fehlt noch der Blick in die Kommentarspalten der Zeitungen von morgen. Milena Reimann, sie hat die Presseschau zusammengestellt. Gesprochen wird sie von Joachim Eich.
Kommentiert wird vor allem die Maskenpflicht, die nun in fast allen Bundesländern beim Einkauf und im Nahverkehr gilt. Die Badische Zeitung aus Karlsruhe schreibt: Hätte es noch eines Beweises bedurft für die Geduld der Menschen mit dem Corona-Krisenmanagement hierzulande, die nun augenfällig gewordene Bereitschaft zum Maskentragen hätte ihn erbracht. Trotz anhaltender Zweifel an der Schutzfunktion teilweise improvisierter Mund- und Naseabdeckungen überwiegt erkennbar der Gedanke, dass man gelassen auf sich nimmt, was zur Eindämmung der Pandemie auch nur indirekt beitragen könnte. Die Rheinpfalz aus Ludwigshafen merkt an, es gibt Hinweise darauf, dass das Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf höher ist, wenn der Patient eine hohe Virendosis abbekommen hat. Wenn der Mundschutz also einen Teil der infektiösen Tröpfchen abfängt, ist schon etwas gewonnen. Das alles kann helfen, dass unser Gesundheitssystem nicht an seine Grenzen stößt, dass die Kranken weiter gut behandelt werden können. Und darum geht es. Die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe sehen es pragmatisch. Wir werden uns daran gewöhnen müssen. Das Aufsetzen des Mund-Nasen-Schutzes wird so selbstverständlich werden wie der Griff zum Geldbeutel, wenn wir die eigenen vier Wände verlassen. Das ist der Preis, den das Land für die langsame Lockerung der Auflagen zu bezahlen hat. Und er ist nicht hoch. Die Märkische Oder-Zeitung aus Frankfurt-Oder meint: Notwendig für Lockerungen wären eigentlich ein Impfstoff oder ein Gegenmittel, zumindest aber ausreichende Tests und die App zur Erkennung von Infektionsketten. Nichts davon gibt es. Doch die handelnden Politiker kommen nicht um die Tatsache herum, dass das Leben irgendwie weitergehen muss. Und genau deshalb sollen wir nun alle weitgehend wirkungslose Masken tragen. Im medizinischen Bereich spricht man in solchen Fällen von einem Placebo. Immerhin, es schadet nicht. Kommentiert werden auch die Staatshilfen für die Fluggesellschaft Condor. Die Hessische Niedersächsische Allgemeine aus Kassel erinnert: Condor und Lufthansa bekommen schon massive staatliche Hilfe, Kurzarbeitergeld. Am Fortbestand der Lufthansa hat der Staat ein strategisches Interesse. Anders als beim kleinen Ferienflieger Condor, der war schon vor der Krise ein Übernahmekandidat. Es liegt nicht im öffentlichen Interesse, Condor im Wettbewerb mit der Lufthansa Billigpreise zu ermöglichen. So viel Staat wie nötig, so wenig wie möglich. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung heißt es: Condors Weg ist voller Risiken. Das Datum der Rückkehr zum normalen Flugbetrieb ist unbekannt. Die alternde Langstreckenflotte muss erneuert werden. Immerhin hat Condor auch etwas vorzuweisen. Man hat die Kosten gedrückt, obwohl man schon profitabel flog auf Strecken, die für andere verlustträchtig waren. Eine zweite Chance hat Condor daher verdient.
Soweit die Presseschau, und damit geht die Sendung Das war der Tag im Deutschlandfunk zu Ende. Fürs Zuhören, für Ihr Interesse bedankt sich Jörg Münchenberg. Kommen Sie noch gut durch diese Nacht. Ja.